NDR Info.
Zeitzeichen. Im Juli 1732 stirbt der britische Freibeuter Woods Rogers.
Es ist eines von Hollywoods Lieblingsthemen. Das goldene Zeitalter der Piraterie in der Karibik, Anfang des 18. Jahrhunderts.
Also das goldene Zeitalter ist ein sehr kurzer Zeitraum. 1714 bis 1724 und dann war der Spuck vorbei.
Sagt Historiker und Piratenexperte Hartmut Roder, dem an Hollywood-Piraten einiges missfällt.
Dieses romantische Bild, das da erzählt wird, das ist im Grunde völlig falsch. An Bord des Schiffes war es unglaublich beengt. Sie hatten keine Kajüte und nichts. Daher Meutereien am laufenden Meter. Wenn man es dann geschafft hatte, dann war natürlich High Life. Dann feierte man. Aber das Ganze war sonst eine Strecke von Langeweile, von Abwarten, aber auch von Bedrängnissen auf diesem engsten Raum.
Eine weitere Bedrängnis stellen Piratenjäger dar. Der bekannteste jener Zeit ist der Engländer Woods Rogers.
Diese Piraten leben ohne Regierung. Wenn sie etwas beschaffen, verprassen sie es sofort. Und wenn sie Geld und Alkohol haben, betrinken sie sich und spielen, bis alles weg ist.
Ein Mann, der weiß, mit wem er es zu tun hat. Denn Rogers war selbst Kaperfahrer.
Es gibt viele Piratenjäger, aber so eine Geschichte, wie sie Woods Rogers an den Tag legt, von einem ehemaligen Piraten dann zum Piratenjäger, also das ist einmalig.
Woods Rogers wird um das Jahr 1679 im englischen Pool geboren. Später zieht die Familie nach Bristol.
Dort ist er aufgewachsen in dem Geschäft seines Vaters, einem Kaufmann und Reeder, hat also auch das Segelhandwerk von der Pike auf gelernt.
Rogers macht Karriere. Nach seiner Ausbildung zum Seemann heiratet er in die bessere Gesellschaft Bristols ein und übernimmt 1706 nach dem Tod seines Vaters auf See mit Ende 20 das Familiengeschäft. Doch leider läuft es nicht besonders gut, weil gerade der spanische Erbfolgekrieg tobt, in dem Engländer und Franzosen unter anderem um die Seeherrschaft vor Nordamerika kämpfen. Keine gute Zeit für Handelsschiffe. Doch der Krieg eröffnet auch ein weiteres lukratives Geschäftsmodell. Seeraub im Auftrag des Königs.
Seeraub war immer ein Mittel, um andere Staaten zu bekämpfen und möglichst zu besiegen. Denn auf See ein Schiff auszurüsten, eine Marine aufzubauen, das war sehr aufwendig und sehr kostspielig. Aus diesem Grunde hat man das schon damals immer outgesourced, privatisiert. Das heißt, man hat Kaufleute aufgefordert oder Reeder, wollt ihr nicht für uns Schiffe der und der Nationen bekämpfen? Ihr bekommt dann einen Kaperbrief oder einen Stalebrief oder ein Lettre de Marque und damit seid ihr sozusagen Kombattanten, also ihr seid so eine Art von Soldaten.
Die Kaperei war bereits seit der Antike ein traditionelles Instrument des Seekriegs. Die Engländer brachten sie im 16. Jahrhundert gegen den Erzfeind Spanien schließlich zur Perfektion. Eigentlich hatten sich die europäischen Nationen bereits Ende des 17. Jahrhunderts darauf geeinigt, zukünftig auf das Ausstellen von Kaperbriefen zu verzichten. Doch im spanischen Erbfolgekrieg ab 1701 blüht die Kaperei noch einmal auf. Und der englische König macht sie noch attraktiver, als sie ohnehin schon ist.
Der König hat auf einmal um 1708 gesagt, pass mal auf, ihr braucht nicht mal mehr ein Zehntel mir abzugeben von dem, was ihr da raubt. Das war natürlich ein super Geschäft.
Auf das sich Rogers gern einlässt, zumal es auch noch völlig legal ist. Von den angesehensten und reichsten Bürgern Bristols lässt er sich die Ausrüstung von zwei Schiffen finanzieren.
Die Duke wiegt ungefähr 320 Tonnen, hat 30 Kanonen und eine Besatzung von 117 Mann. Die Duchess wiegt rund 260 Tonnen, hat 26 Kanonen und eine Besatzung von 108 Mann. Beide sind mit allem Notwendigen für eine weite Reise ausgestattet.
Die Schiffe waren für die damalige Zeit recht große Schiffe. Also das war schon vom Feinsten.
Am 1. August 1708 sticht Woods Rogers mit seinen beiden Kaperschiffen in See, um die Meere unsicher zu machen. Jedenfalls für Spanier und Franzosen. Und er ist erfolgreich. Nicht zuletzt, weil er mit zwei Schiffen und einer Übermacht von gut 200 Mann Besatzung angreift, während ein durchschnittliches Handelsschiff damals eine Besatzung von knapp 20 Mann hat.
Die Vorstellung von der Kaperung eines Schiffes ist ja die, wie wir das aus Hollywood kennen, Pulverdampf fliegt durch die Luft, es wird gekämpft etc. pp. Hollywood. In Wirklichkeit, 90% aller Kaperungen fand ohne irgendeine Art von großartigem Kampf statt. 90%. Warum? Weil die Handelsschiffe der Engländer, Franzosen, Spanier, Holländer waren unterbemannt und dort lebten außer den Offizieren dann diese armen Teufel, die zum größten Teil da zwangsrekrutiert waren. Die hatten doch keine Lust, sich in irgendeiner Form von irgendwelchen Kaperern oder irgendwelchen Freibeutern einen Kopf kürzer machen zu lassen. Die haben einfach nicht gekämpft.
Rogers schippert kapernd durch den Atlantik Richtung Lateinamerika, das von den Spaniern systematisch ausgebeutet wird. Im Januar 1709 umrundet Rogers mit seinen beiden Schiffen Kap Horn, den Zipfel Südamerikas und das Eintrittstor zum Pazifik. Rund 600 Kilometer vor der Küste Chiles steuert Rogers eine der Juan Fernandez-Inseln an, um Frischwasser aufzunehmen. Zu ihrer großen Überraschung trifft die Mannschaft auf der ansonsten menschenleeren Insel einen Landsmann.
Unser Beiboot kehrte mit Unmengen von Krebsen vom Strand zurück. Und mit einem Mann, der in Ziegenhäute gehüllt war und wilder aussah als die ersten Besitzer jener Häute. Er war seit 4 Jahren und 5 Monaten auf dieser Insel gewesen. Sein Name war Alexander Selkirk.
Als man in England von der wunderbaren Rettung Selkirks erfährt, ist man begeistert.
Es wurde viel über ihn geredet und ein relativ erfolgloser Geschäftsmann namens Daniel Defoe schrieb ein erstes Buch, Robinson Crusoe. Und hat es natürlich entsprechend auch ausgestattet. Und dieses Buch hat innerhalb von 4 Jahren 4 Auflagen erlebt.
Selkirk wird zu Robinson Crusoe und seine Geschichte zum Vorbild für eine ganze literarische Gattung. Die Insel, auf der Woods Rogers Selkirk fand, trägt deshalb heute den Namen Robinson Crusoe-Insel. Dass die Übermacht seiner Schiffe ihn bei der Kaperei nicht vor allem bewahrt, muss Rogers kurz nach der Rettung Selkirks bitter erfahren. Im Gefecht verliert er seinen Bruder. Und auch Rogers selbst bekommt einiges ab.
Meine linke Wange wurde durchschossen. Die Kugel schlug einen großen Teil meines Unterkiefers weg, sowie mehrere Zähne, von denen einige aufs Deck fielen, wo ich zu Boden ging. Kurz darauf wurde ich erneut unglücklich verwundet. Ein Teil meines Fersenbeins wurde von einem Splitter herausgeschlagen und mein Knöchel halb in Stücke gerissen.
Wir wissen ja, wie Piraten aussehen. Also, die haben natürlich ein Holzbein, die haben Narben überall. Das ist eins der wenigen Sachen, die Hollywood übernommen hat. Es war tatsächlich so, weil eben Seefahrt ein extrem gefährliches und Piraterie ja noch viel gefährlicheres Hobby war. Aber das betraf alle Seeleute der damaligen Zeit. 50% aller Seeleute zwischen dem 15. und 18. Jahrhundert überlebten die Seefahrt nicht über 5 Jahre hinaus. Und das zeigt, was für ein gefährlicher Job das war.
Doch Rogers ist zäh. Er überlebt nicht nur seine Verletzungen, sondern auch Hurricanes und mehrere Meutereien an Bord seiner Schiffe.
Rogers ist ein Stehaufmännchen, ohne jeden Zweifel. Sonst hätte er in der Tat gar nicht überlebt. Und dann, das muss man sich ja mal vorstellen, von der Küste Kaliforniens ausgehend, dann den Weg über die Molukken, über Java, über Kapstadt, kommt er zurück nach England. Der hatte noch eine lange Tour vor sich und der hatte ja keinen Arzt und kein gar nichts.
Als Rogers gut 3 Jahre nach seinem Aufbruch im Oktober 1711 nach England zurückkehrt, hat er nicht nur die Welt umrundet, er hat auch reichlich Beute gemacht.
Als sie wieder nach London einliefen, da hatten sie 800.000 Pfund an Gewinn für alle auszuschütten. Ja, das ist ein Vermögen von 20 Millionen Pfund heute und die Finanziers waren total begeistert.
Für Rogers läuft es mit dem Finanziellen allerdings nicht ganz so gut. Trotz des Gewinns aus der Kaperfahrt geht sein Geschäft bankrott. Er muss sein Haus verkaufen und noch dazu verklagt ihn seine Mannschaft, weil sie glaubt, nicht fair am Gewinn der Kaperfahrt beteiligt worden zu sein. Auch das sehr erfolgreiche Buch, das er über seine Weltumsegelung schreibt und das ihn zu einem berühmten Mann macht, kann ihn nicht vor dem finanziellen Ruin retten.
Das Buch ist in der damaligen Zeit natürlich sehr bekannt gewesen und das hat ihm in der englischen Gesellschaft den Nimbus eingebracht, dass er ein tollkühner Macher ist und hat bestimmt auch dazu beigetragen, seine Seriosität zu unterstreichen.
Ein Ruf, der ihm 1718 den Posten des ersten Gouverneurs der Bahamas einbringt. In der Karibik soll der ehemalige Kaperfahrer Rogers nun kräftig aufräumen und für das Ende der Piraterie sorgen. Dabei ist sie ein durch und durch hausgemachtes Problem. Um die von den Spaniern eroberten Inseln in der Karibik zu sichern, hatten die Engländer Freibeuter angeheuert.
Freibeuter sind meistens Männer, die versuchen, ihr Glück zu machen in Lateinamerika, und das wird nichts. Das haben wir schon abgegrast, das Ganze. Und die kommen enttäuscht auf diese Inseln und jagen da herum und verkaufen dann dieses Fleisch an die Kaperer. Und nun kommen die Engländer auf die Idee, Mensch, wir müssen das irgendwie hier sichern, das ganze Gelände. Ja, also nehmen sie diese Bucaneros, die dort also im Grunde genommen im Wald lebten, rüsten sie mit Schiffen aus, und insofern fangen die jetzt an, dort eine kleine Flotte aufzubauen und so weiter. Die Bucaneros hatten keinen Kaperbrief mehr, sie waren aber geduldet und machen das Mordhandwerk jetzt ohne Kaperbrief im Interesse der Engländer.
Mit dem Ende des Spanischen Erbfolgekrieges 1714 werden die Freibeuter den Engländern und anderen europäischen Nationen lästig. Ab sofort möchte man nur noch in Ruhe Handel treiben und erlässt deshalb Gesetze gegen die Piraterie.
Und nun auf einmal sind diese Freibeuter auf einmal Piraten, sie sind auf einmal Outlaws, sie sind illegal. Das heißt, aus den ehemaligen Kombattanten und denen, die die Kartoffeln aus dem Feuer geholt haben, werden nur auf einmal Gegner. Sie nützen nichts mehr und sie schaden.
Doch trotz oder gerade wegen der neuen Illegalität beginnt nun das goldene Zeitalter der Piraterie. Denn obwohl den Piraten nun die Todesstrafe droht, ist das Piratendasein für Seeleute durchaus attraktiv. Wesentlich attraktiver jedenfalls als die Arbeit auf einem britischen Marine- oder Handelsschiff.
Die Leute, die an Deck eines Schiffes waren, waren häufig zwangsweise dorthin gepresst worden. Und dann kam noch hinzu dieses unglaubliche, autoritäre, diktatorische Regime der Kapitäne, die alles sofort ahndeten, und dann verdienten die armen Teufel nichts. Und von daher gesehen war es natürlich eine Riesenverheißung, jetzt sich Piratengruppen anzuschließen, weil es war so eine Art von protodemokratischer Gesellschaft in einer völlig undemokratischen Zeit. Zum Beispiel, wenn man euch ein Auge ausgeschlagen hatte oder einen Arm abgeschlagen hatte, kriegtet ihr sozusagen eine kleine Rente. Ja, das gab es ja sonst nirgendwo. Also es war schon sozusagen vorweggenommene Sozialversicherung. Und das waren Anreize, die es in der damaligen Zeit bei den armen Teufeln, die in der englischen oder französischen Gesellschaft lebten, das war völlige Ausnahme.
Doch Europa hat entschieden. Diesem protodemokratischen Piratenwesen will man ein Ende setzen. Als frisch ernannter Gouverneur erreicht Woodes Rogers mit 7 Schiffen und 100 Soldaten im Juli 1718 Nassau auf den Bahamas. Die Piraten sind wenig erfreut und begrüßen ihn mit einem brennenden Schiff im Hafen.
Er wurde empfangen von 300 Bewaffneten. Das war ja ein Piratennest per excellence, der Ort. Er hat gesagt, pass mal auf, Leute, bis September müsst ihr alle die Waffen niederlegen. Ihr müsst abschwören, dem Piraten da sein. Andererseits gibt es eine Amnestie dann auch. Und wenn ihr das nicht macht, dann werdet ihr mit der Todesstrafe bedacht.
600 Piraten gehen auf das Angebot ein. Doch es gibt auch andere, die sich der Anordnung nicht beugen wollen. Rogers jagt sie und lässt sie öffentlich hängen. Und er schafft es tatsächlich, in der Karibik das Ende des goldenen Zeitalters der Piraterie einzuläuten. Im Juli 1732 stirbt er dort, im Alter von 53 Jahren.
Die Piraterie war als Massenphänomen 1732 abgeschafft. Im Grunde genommen hat Wood Rogers ganze Arbeit gemacht. Und dann, als die Piraterie abgeschafft war, da auf einmal begann die Literatur mit Piraten zu arbeiten. Und den Top setzen dann die Hollywood-Regisseure, vor allen Dingen dann auch in den 20er Jahren, Errol Flynn und andere. Und das prägt unser Bild bis heute ungemein.
Vielleicht färbt es sogar ab auf die Vorstellung, die wir von heutigen Piraten haben. Obwohl die wirklich alles andere als romantisch sind. Ob Piratenjäger unserer Zeit denselben langen Atem haben werden wie der einst Woodes Rogers, wird sich zeigen. Historiker Hartmut Roder.
Ich finde, da ist der Satz von Woodes Rogers, den er auf seinem letzten Gemälde hat eingravieren lassen, für uns alle am sinnbildlichsten.
Solange ich atme, habe ich Hoffnung.
Im Zeitzeichen erinnerte Daniela Wakonik an Woodes Rogers, der im Juli 1732 gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.